lade euch ein, das Wort Gottes mit mir aufzuschlagen. Wir lesen einen bekannten Vers aus dem zweiten Buch der Chronik, aus dem 20. Kapitel. Wir lesen den Vers 20. Zweite Chronik, Kapitel 20 und Vers 20. Die Herausforderung in diesem Vers ist eine Herausforderung. Lesen wir 2. Chronik aus dem 2. Chronik, Kapitel 20 und Vers 20. Es geht hier um Josaphat und sein Volk. Und sie machten sich des Morgens früh auf und zogen zur Wüste Tekoa. Und bei ihrem Auszug trat Josaphat hin und sagte: Hört mir zu, Juda und ihr Bewohner von Jerusalem, glaubt an den Herrn, euren Gott, dann werdet ihr bestehen. Glaubt seinen Propheten und dann wird es euch gelingen. Glaubt an den Herrn, euren Gott, und glaubt seinen Propheten. Das ist die Herausforderung, die ich euch heute weitergeben möchte. Wenn es um wichtige prophetische Vorhersagen geht, vor allem wenn es um Vorhersagen, die eine Zeitangabe beinhalten geht, dann scheint Gott eine bestimmte Strategie zu haben. Er benutzt immer und immer wieder eine bestimmte Vorgehensweise, ein bestimmtes Vorgehensmuster. Es sieht so aus. Gott beruft einen Propheten. Er gibt diesem Propheten eine Botschaft. Diese Botschaft ist eine Botschaft von Gnade und Gericht. Mit der Botschaft ist eine Vorhersage, eine Zeitvorhersage verknüpft. Und die Botschaft ist nicht aktuell für die Zeit des Propheten. Es ist nicht gegenwärtige Wahrheit. Wenn aber diese Zeitvorhersage zu Ende geht, dann arbeitet Gott auf folgende Art und Weise. Gegen Ende der Zeitperiode oder am Ende dieser Zeitangabe wirkt Gott so. Er beruft einen anderen Propheten. Er gibt diesem zweiten Propheten dieselbe Botschaft, die er dem ersten gab. Diese Botschaft ist eine Botschaft von Gnade und Gericht. Die Botschaft erklärt, dass die Zeitvorhersage nun zu Ende geht oder zu Ende ist. Diese Botschaft wird nun gegenwärtige Wahrheit. Und am Schluss wird durch diese Botschaft ein Volk, manchmal ein Rest oder die Übrigen genannt, durch die Botschaft herausgerufen. Nun, diese Strategie gilt nicht für jede Vorhersage Gottes. Es gilt nicht zum Beispiel für lokale Vorhersagen oder Vorhersagen, die sich in der Lebzeit des Propheten erfüllen. Nein, es gilt für Schlüsselereignisse in dem großen Kampf mit Satan durch die Geschichte. Wie zum Beispiel der Auszug aus Ägypten. Oder wie zum Beispiel das Ende der babylonischen Gefangenschaft. Oder um ein drittes Beispiel zu erwähnen, die Taufe und der Tod des Messias. Und auch um die Endzeit. Der Beginn der Endzeit vor Jesus' Wiederkunft. Wir sehen in der Prophetie diese Strategie, dieses Muster Gottes. Ich möchte in dieser Predigt heute drei Vorhersagen der Bibel näher anschauen mit euch. Und in jeder dieser Vorhersagen werden wir feststellen, dass Gott die gleiche Strategie benutzt, die gleiche Vorgehensweise. Die Tatsache, dass Gott immer und immer wieder diese Vorgehensweise oder diese Strategie benutzt, hat die Tendenz, die Zuverlässigkeit der Botschaft zu bestätigen. So, schauen wir die erste von diesen drei Vorhersagen zusammen an, in denen Gott diese Vorgehensweise gebraucht. Fangen wir mit Abraham an. Nun, im 1. Mose 20 wird uns gesagt, dass Abraham ein Prophet war. 1. Mose 20, Vers 7. Die Geschichte dahinter ist sehr einfach. Er zog in die Stadt Gerar. Aus Angst um sein Leben hat er dem König dieser Stadt Abimelech gesagt, dass Sarah seine Schwester sei. Eine Halbwahrheit, wie wir wissen. Sarah ist derart schön gewesen, dass Abimelech plante, sie zur Frau zu nehmen. Doch Gott gab Abimelech einen Traum. Und in diesem Traum offenbart er die volle Wahrheit über Sarah. Er erklärte, dass sie die Frau Abrahams war. Und in diesem Traum sagte Gott Abimelech Folgendes: Gib dem Mann seine Frau wieder, denn er ist ein Prophet. Abraham ist ein Prophet Gottes gewesen. Gott gab Abraham als Prophet im Verlauf seines Lebens eine Botschaft für die Zukunft. Und das war eine Botschaft der Gnade und des Gerichts. Und diese Botschaft erwähnte auch eine bestimmte Zeit, hatte eine Zeitangabe. Wir finden diese Botschaft hier im 1. Mose 15 und in den Versen 13 und 14. Da sprach der Herr zu Abraham: Das sollst du wissen, dass deine Nachkommen werden Fremdlinge sein in einem Land, das nicht das ihre ist. Und da wird man zu dienen zwingen und plagen 400 Jahre. Das ist die Zeitangabe. 400 Jahre. Aber ich will das Volk richten. Wer ist das Volk, das Gott richtet? Die Ägypter. Gericht kommt in dieser Botschaft vor. Danach sollen sie ausziehen, Gottes Volk, mit großem Gut. Das ist die Botschaft der Gnade. Zeitangabe, Gericht und Gnade. Beachtet bitte diese 400 Jahre. Schließlich müssen wir erkennen, aufgrund dieser 400 Jahre, dass diese Botschaft nicht gegenwärtige Wahrheit war für Abraham zu seiner Zeit. So, hier haben wir diese Elemente, folgende Elemente: Der Prophet, die Botschaft von Gnade und Gericht, verbunden mit dieser Botschaft eine Zeitangabe, und die Botschaft war nicht für die Zeit, in der er lebte. Nun überspringen wir 400 Jahre. Wir schauen, was passierte am Ende von dieser Vorhersage. Als die 400 Jahre fast zu Ende waren, hat Gott einen weiteren Propheten berufen, der die gleiche Botschaft gab wie Abraham. Wie hieß er? Es war Mose. Hosea 12. Hier wird Mose ein Prophet genannt. Der Herr führte durch einen Propheten Israel aus Ägypten. Mose ist eindeutig ein Prophet gewesen. Wir stellen fest, dass Gott Mose dieselbe Botschaft gab von Gnade und Gericht, die er Abraham gegeben hat. 2. Mose 11, die Verse 4 bis 7. Mose sagte nun zum Pharao: So spricht der Herr, um Mitternacht will ich ausgehen und mitten durch Ägypten schreiten, dann wird alle Erstgeburt im Land Ägypten sterben, von dem Erstgeborenen des Pharao, der auf dem Thron sitzt, bis zum Erstgeborenen des Sklavin hinter der Handmühle, sowie alle Erstgeburt des Viehs. Ist das eine Botschaft vom Gericht? Eindeutig. Aber es geht weiter. Aber gegen keinen von den Söhnen Israel wird auch nur ein Hund seine Zunge spitzen, vom Menschen bis zum Vieh, damit ihr erkennt, dass der Herr einen Unterschied macht zwischen den Ägyptern und den Israeliten. Was wir an dieser Botschaft merken, ist Gericht für die Ägypter und Gnade für Israel. Wir stellen fest, dass diese Botschaft durch den Propheten Mose am Ende der 400 Jahre gegeben wurde, die Abraham verkündigte. 2. Mose 12, die Zeit aber, die die Kinder Israel in Ägypten gewohnt haben, ist 430 Jahre. Als diese um waren, eben an diesem Tag, zog das ganze Heer aus Ägyptenland. Also die Botschaft, die Abraham 4 Jahrhunderte zuvor bekam, ist auf einmal gegenwärtige Wahrheit geworden. Und schließlich merken wir, dass aufgrund von dieser Botschaft Gott ein Rest, ein Volk der Übrigen aus Ägypten führte. Das ist das erste Beispiel für die Strategie Gottes, wenn es um Schlüsselvorhersagen in der Bibel geht, wenn es um bedeutende prophetische Ereignisse in der Heilsgeschichte geht. Nochmals das Muster. Seine Methode ist folgende. Er beruft den Propheten, er gibt diesem Propheten eine Botschaft. Diese Botschaft ist eine Botschaft von Gnade und Gericht. Mit der Botschaft ist eine Zeitangabe verknüpft. Die Botschaft ist nicht unbedingt aktuell für die Zeit des Propheten, der die Botschaft bekommt. Wenn aber die Zeitperiode zu Ende geht, arbeitet Gott auf folgende Art und Weise. Er beruft einen anderen Propheten. Er gibt dieselbe Botschaft. Die Botschaft ist eine Botschaft von Gnade und Gericht. Die Botschaft erklärt, dass die Zeitvorhersage nun zu Ende oder bald zu Ende geht. Die Botschaft wird jetzt gegenwärtige Wahrheit. Und durch diese Botschaft wird ein Volk, ein Rest, ein Volk der Übrigen herausgerufen. Schauen wir ein zweites Beispiel für dieses Muster, für diese Strategie Gottes an. Im Jeremia Kapitel 1 lesen wir, dass Gott Jeremia als Prophet beruft. Noch ehe ich dich im Mutterleib formte, habe ich dich ausgesehen. Noch ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Jeremia ist eindeutig von Gott zum Prophetenamt berufen worden. Später lesen wir, dass Gott Jeremia eine bestimmte Zeitvorhersage gab. Diese Botschaft gab Gott Jeremia in Zusammenhang mit einer Botschaft von Gnade und Gericht. Ich lese aus Jeremia Kapitel 25, die Verse 11 und 12. Dieses ganze Land, er spricht hier von Israel, dieses ganze Land wird zur Trümmerstätte, zur Wüste werden. Und diese Nation werden dem König von Babel dienen 70 Jahre lang. Es wird aber geschehen, wenn 70 Jahre voll sind, suche ich am König von Babel und an diesem Volk ihre Schuld heim, spricht der Herr, und am Land der Chaldäer, Babylon, und ich mache es zum ewigen Einöden. So, hier sagt Jeremia voraus, dass die Juden 70 Jahre lang gefangen in Babylon bleiben würden. Offensichtlich eine Zeitvorhersage, 70 Jahre. Ganz klar auch, war es auch, dass diese 70 Jahre eine zukünftige Generation betreffen würde. Es war noch nicht gegenwärtige Wahrheit. Diese Vorhersage enthielt dazu eine Botschaft von Gnade und Gericht. Wir lesen hier, dass Gott, das Volk Babylon ist gemeint, strafen wird. Es wird geschehen, wenn 70 Jahre voll sind, suche ich am König von Babel und an diesem Volk ihre Schuld heim, spricht der Herr. Doch anderswo, nämlich im 2. Chronik 36, lesen wir, dass diese Botschaft auch Gnade verspricht. 2. Chronik 36. So spricht Kyrus, der König von Persien, alle Königreiche der Erde hat der Herr, der Gott des Himmels, mir gegeben und er hat mich beauftragt, ihm ein Haus zu bauen in Jerusalem, das in Juda ist. Wer immer unter euch aus seinem Volk ist, mit dem sei der Herr sein Gott, er ziehe auf. Hier lesen wir eigentlich im Nachhinein, dass Gott die Juden befreite und sie unter dem Perserkönig Kyrus die Möglichkeit gab, in das Land Israel nach diesen 70 Jahren zurückzukehren. Eine Gnadenbotschaft. So, die Botschaft von Jeremia enthielt Gericht und Gnade. Was passierte, als diese 70 Jahre der Gefangenschaft in Babylon zu Ende gingen? Als die 70 Jahre fast zu Ende waren, betete einen neuen Prophet oder einen anderen Prophet, nämlich Daniel, dass diese Vorhersage von Jeremia in Erfüllung gehen würde. Und Daniel war laut den Worten Jesu ganz klar ein Prophet. Hier ist, was Daniel betete. Im ersten Jahr des Darius, des Sohnes des Ahasveros, ich, Daniel, in den Bücherrollen, auf die ich, Daniel, achtete, in den Bücherrollen auf die Zahl der Jahre, über die das Wort des Herrn zum Propheten Jeremia geschehen war, dass nämlich 70 Jahre über den Trümmern Jerusalems dahingehen sollten. Ganz klarer Hinweis auf die Vorhersage von Jeremia. Und, sagt er, ich richtete mein Gesicht zu Gott, dem Herrn, hin, um ihn mit Gebet und Flehen zu suchen im Fasten, Sack und Asche. Offensichtlich glaubte Daniel die Zeitangabe, die Gott Jeremia gab. Er glaubte auch, dass Jerusalem nach diesen 70 Jahren wieder aufgebaut wird. Und aufgrund seines Gebets gab Gott Daniel Gesichter, welche die Vorhersagen Jeremias bestätigten. Daniel 9, wisse und verstehe, vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zum Gesalbten vergehen 7 Wochen und 62 Wochen. Daniel 9, 25. Komplizierter Vers, aber eines ist klar. Daniel wird versprochen, dass Jeremia recht hatte. Jerusalem wird wieder aufgebaut. Eine Botschaft der Gnade für sein Volk. Doch es gab auch eine Botschaft des Gerichts. Und zwar hat Jeremia vorhergesagt, dass Babylon gerichtet wird. Wann bekam Daniel ein Gesicht über das Gericht über Babylon? Daniel 5, das Gastmahl von Belsazar. Mene, Tekel, Peres. Am Ende von diesen 70 Jahren bestätigte Daniel die Gerichtsbotschaft Jeremias, der das Ende des Babylonischen Reiches vorhersagte. Nun, aufgrund dieser Botschaften, Gnade und Gericht, rief Gott ein Rest aus Babylon heraus, die Jerusalem und Juda und den Tempel wieder aufbauten. Nun, den Bericht davon finden wir im Buch Esra. Es war jedoch Daniel, der diese Botschaft ankündigte. So, Daniel war der Prophet, den Gott benutzte, um die Aufmerksamkeit auf die Vorhersage von Jeremia zu lenken. Die Botschaft Daniels sagte etwas über das Gericht Babylons und über Gottes Gnade für sein Volk. Seine Botschaft war gegenwärtige Wahrheit für seine Zeit. Und diese Botschaft benutzte Gott, um einen Überrest aus den Juden nach Jerusalem zurückzuführen. So, unser zweites Beispiel bestätigt Gottes Vorgehensweise bei wichtigen Zeitvorhersagen. Nochmals, er berief Jeremia als Prophet. Er gab ihm eine Botschaft von Gnade und Gericht. Mit der Botschaft war eine Zeitvorhersage geknüpft. Die Botschaft war jedoch nicht für die Generation gedacht, in der der Prophet lebte. Sie war noch nicht gegenwärtige Wahrheit. Aber als die Zeitperiode zu Ende ging, berief Gott einen anderen Propheten. Er gab Daniel dieselbe Botschaft. Die Botschaft erklärte, dass die Zeitvorhersage der 70 Jahre zu Ende ging. Die Botschaft wird nun gegenwärtige Wahrheit und ein Rest, die übrigen, wurde aufgrund dieser Botschaft zu einer Aufgabe herausgerufen. Ich möchte ein drittes Beispiel mit euch anschauen. Ein letztes Beispiel für heute. Bei diesem Beispiel fangen wir mit dem Propheten Daniel an. Wir haben schon gesehen, dass Daniel von Gott zum Prophetenamt berufen wurde. In seinem 7. Kapitel und in seinem 8. Kapitel, eigentlich ist das ein Gesicht, finden wir eine Vision der Endzeit. Nun, in Daniel 7 finden wir, dass es um Gericht geht. Und in Daniel 8 finden wir, dass es um Gnade geht. Lesen wir zunächst einmal die Gerichtsbotschaft, die Daniel in Daniel 7 bekam. Daniel 7, die Verse 23 und 24. Es geht hier um eine Macht der Geschichte, das Gott mit einem kleinen Horn identifiziert. Ich sah, wie dieses Horn gegen die Heiligen Krieg führte und sie besiegte, bis der, der alt an Tagen war, kam und das Gericht den Heiligen des Höchsten gegeben wurde und die Zeit anbrach, dass die Heiligen das Königreich in Besitz nahmen. Es geht hier um Gericht über das kleine Horn. Im nächsten Kapitel, im Kapitel 8, das zu dem Kapitel 7 eigentlich gehört, schrieb Daniel hoffnungsvolle Worte, gnadenvolle Worte von der Neueinweihung des Heiligtums. Bis 2300 Abende und Morgen vergangen sind, dann wird das Heiligtum wieder geweiht. Nun, der Tempel zu Jerusalem lag in Ruinen, als Gott dieses Gesicht, dieses Gesicht gab, aber er verspricht hier Gnade für das Volk. Das Heiligtum wird wieder geweiht. Gnade. Gnade für das Volk. Wir merken, dass mit dieser Botschaft eine Zeitangabe verbunden ist. 2300 Abende und Morgen oder 2300 Tage. So verknüpft Gott die Botschaft von Gnade und Gericht mit einer Zeitgabe in Daniel 7 und Daniel 8. Ich werde hier nicht lange erklären, wieso diese 2300 Abend und Morgen 2300 Jahre bedeuten. Das ist ein anderes Bibelstudium. Setzen wir aber voraus, dass ihr das versteht oder akzeptiert. Diese Zeitangabe ist nicht für die Zeit Daniels gewesen. Im Gegenteil, in Daniel 8 lesen wir, dass es ein Gesicht für die Endzeit ist. So, wisse, dass das Gesicht sich auf die Zeit des Endes bezieht. Dieses Gesicht in Daniel 7 und 8 trägt die Merkmale, die wir schon gesehen haben. Es war eine Botschaft von Gott an einen Propheten, eine Botschaft von Gnade und Gericht. Eine Zeitvorhersage war mit dieser Botschaft verknüpft. Die Zeit, die Botschaft war aber nicht für die Zeit von Daniel gedacht. Sie war nicht gegenwärtige Wahrheit zu seiner Zeit, sondern war für die ferne Zukunft gedacht. Nun, schauen wir auf das Ende von dieser Zeitangabe. Diese 2300 Tage oder Jahre gingen im Jahr 1844 zu Ende. Was würden wir erwarten, wird am Ende von dieser Zeit passieren? Wenn das Muster stimmt, wenn die Strategie Gottes auch in der Endzeit weitergeführt wird, dann müsste Gott einen Propheten berufen, der diese Botschaft von Daniel verkündigt und müsste aktuell für die Zeit des Endes sein. Dazu müsste ein Rest, die übrigen, herausgerufen werden. Am Ende vom 18. Jahrhundert, am Anfang vom 19. Jahrhundert, gab es eine Zeit, in der die Bibel verbreitet wurde wie nie zuvor. In dieser Zeit wurden Bibelgesellschaften gegründet. In dieser Zeit hat man die Bibel allgemein eingehend studiert und Interesse in diese Prophetie wurde geweckt. Und aufgrund von dem Studium von Daniel und Offenbarung sind viele Bewegungen ins Leben gekommen, in dem man glaubte, dass Jesus bald wiederkommen wird. Besonders stark war diese Bewegung in dem Nordosten der USA, wo buchstäblich Hunderttausende von Menschen die Wiederkunft des Herrn erwarteten. Man rechnet, dass etwa 10% von den USA damals entweder an diese Botschaft glaubte oder hatten Verwandte, die an diese Botschaft der baldigen Wiederkunft glaubten. Der wichtigste Beweggrund für diese Erwartungshaltung war diese Aussage in Daniel 8,14. Wir wissen aber, dass Jesus nicht kam im Jahr 1844 und die Erwartung, dass Jesus bald wiederkommen wird, brach zusammen. Heute sprechen wir von der großen Enttäuschung, die an welchem Datum stattfand? Der 22. Oktober 1844. Aber als das geschah, hat Gott eine junge Frau namens Ellen Harmon Gesichter gegeben. In ihrem zweiten Gesicht hat Gott sie berufen, seine Botin zu werden, eine Prophetin für ihn zu werden. Sie kämpfte lange mit dieser Berufung. Sie wollte diese Aufgabe nicht. Sie lebte in einer Zeit, in der einige Menschen behaupteten, Botschaften von Gott zu bekommen. Und sie merkte, wie sie mit Spott und Hohn in der Gesellschaft angesehen wird, wenn sie diese Aufgabe annehmen würde. Doch nach einem inneren Ringen nahm sie diesen Ruf an. Und nachdem sie diesen Ruf angenommen hatte, bekam sie eine weitere Vision. Was sah sie in dieser Vision? Ich sah einen Thron und auf ihm saßen Vater und Sohn. Ich sah, wie der Vater vom Thron aufstand und in einem feurigen Wagen in das Allerheiligste innerhalb des Vorhangs fuhr und sich setzte. Fasziniert sah Ellen White, wie ein Wagen von Wolken mit Reden wie von flammendem Feuer, umgeben von Engeln, an den Ort kam, wo Jesus war. Er stieg in den Wagen und wurde ins Allerheiligste getragen, wo der Vater saß. Dort, sagte Ellen White, sah ich Jesus als großen hohen Priester vor dem Vater stehen. Dieses Gesicht ist eine Beschreibung von dem, was Daniel sah, in Daniel 7 und Daniel 8. Sie bestätigte, dass das Heiligtum, das geweiht wurde, nicht auf der Erde, sondern im Himmel ist. Das ist aber nicht alles. Sie beschrieb Jesus als der große Hohepriester. Das Werk des Hohen Priesters war am Versöhnungstag die Gnade Gottes zu vermitteln, zu opfern für die Sünden des Volkes. Ihre Botschaft enthielt diese Botschaft der Gnade, die wir in Daniel 8 finden. Wir finden aber auch eine Botschaft des Gerichts. Denn jeder, der dieses Angebot nicht annimmt, geht verloren. Das ist die Arbeit, die Gott im Jahr 1844 im himmlischen Heiligtum für Menschen anfing. Und Gott berief Ellen White, um auf diese Aufgabe, auf diese himmlische Aufgabe aufmerksam zu machen. Sie hat diese Aufgabe zu ihrem Lebenswerk gemacht und vor allem das Buch Vom Schatten zum Licht wird geprägt von dieser Botschaft. Warum hat Gott sie getrieben, gerade die Vorhersage Daniels in Daniel 7 und 8 zu erklären? Ganz einfach, weil es in der Vorgehensweise, die Gott immer und immer wieder gebraucht, passt. Schauen wir unser Schema ein letztes Mal zusammen an. Gott hat Daniel berufen. Er hat ihm eine Botschaft von Gericht und Gnade gegeben. Mit der Botschaft war eine Zeitvorhersage verknüpft. Die Botschaft war aber nicht gegenwärtige Wahrheit für seine Zeit. Als die 2000 Jahre zu Ende gingen, berief Gott Ellen White. Er gab ihr dieselbe Botschaft vom himmlischen Heiligtum, vom Gericht und Gnade. Die Botschaft erklärte, dass die Zeitvorhersage 2300 Jahre zu Ende gegangen war. Diese Botschaft ist nun gegenwärtige Wahrheit. Die Wahrheit für die Endzeit. Und aufgrund von dieser Botschaft wird ein Rest, die wir die Übrigen nennen, herausgerufen, um diese Botschaft zu verkündigen. Es gab viele Bewegungen inmitten des 19. Jahrhunderts. Die New Age-Bewegung, die Baha'i-Bewegung, Spiritismus, die Evolutionslehre, Marxismus, die Mormonen, alle sind in derselben Zeit, wie Ellen White anfing zu verkündigen, entstanden. Doch keiner dieser Bewegung zeigt ein Interesse an der Erfüllung der 2300 Jahre, die Daniel verkündigte. Im Gegensatz stand bei Ellen White die Botschaft des himmlischen Heiligtums im Zentrum der Verkündigung. Und diese Tatsache ist meiner Meinung nach eine Bestätigung, dass Gott Ellen White als Prophetin berief. Wenn du dieses Muster akzeptieren kannst, dann kannst du eher verstehen, wieso Gott die Träger dieser Botschaft seine Gemeinde der Übrigen nennt. Die Übrigen haben eine Aufgabe. Sie hat die Aufgabe, die Aufmerksamkeit auf gegenwärtige Wahrheit zu lenken, wie wir sie in Offenbarung 14 finden. Die Übrigen dürfen nicht arrogant werden. Im Gegenteil, wer ein Teil von diesem Rest, wer zu diesen Übrigen gehören möchte, akzeptiert in Demut, dass er eine Aufgabe von Gott bekommen hat. Wenn was ich heute gepredigt habe wahr ist, dann müssen wir unsere Haltung gegenüber Ellen White sorgfältig prüfen. Die Einstellung Ellen White gegenüber, finde ich, ist vielfältig. Einige greifen ihren Dienst und ihre Schriften offen an. Einige ignorieren sie, indem sie ihre Ratschläge nicht lesen oder missachten. Einige untergraben sie durch eine einseitige Auslegung. Einige verzehren ihre Arbeit, indem sie Ellen White als Hammer benutzen, um ihre eigene Meinung auf andere zu übertragen oder aufzuzwingen. Und einige lesen und befolgen in Demut die Ratschläge, die Gott durch diese Prophetin gab. Wie steht's bei uns? Ich bin persönlich sehr gesegnet worden durch das Lesen der Bücher von Ellen White. Als ich Teenager war, bekam ich das Buch Ruf an die Jugend. Ich kann mich sehr gut daran erinnern. Ich war 16. Und ich las ein paar Seiten in diesem Buch und dachte ärgerlich, diese alte Frau versteht die Jugend ganz und gar nicht. In meinem Ärger warf ich das Buch auf den Boden meines Schlafzimmers. Doch ein paar Jahre später machte ich so ein Zwischenjahr in meiner Ausbildung und machte eine Art His-Hands-Jahr, so freiwilliges ja, ich durfte Englisch unterrichten auf einer Adventistenschule. Und jemand ermutigte mich, das Buch Das Leben Jesu auf meine Reise mitzunehmen und zu lesen. Ich habe das getan. Und dieses Buch fing an, mein Leben zu prägen. Das Buch gab mir zuerst ein ganz anderes Bild für Jesus. Und es gab mir auch ein ganz anderes Bild für diese alte Frau. Ein paar Jahre später arbeitete ich als Heimleiter im Burschenheim in unserer Schule in Bogenhofen. Als ich mit den Jungs sprach, dachte ich, ich wünschte, diese Jungs würden das Buch Ruf an die Jugend lesen. Ich bin sehr gesegnet worden durch das Lesen der Bücher von Ellen White und deswegen möchte ich schließen mit diesem Aufruf. Glaubt den Herrn, so werdet ihr sicher sein. Glaubt seinen Propheten, so wird es euch gelingen. Möge Gott uns als Gemeinde segnen, während wir taktvoll, überlegt und intelligent Gottes gegenwärtige Wahrheit weitergeben. In seinem Namen. Amen.